Wusstest du, dass die Sepsis die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist? Nee, wissen ziemlich wenig Leute, wie überhaupt die Sepsis medial nicht so hoch repräsentiert ist, wie sie eigentlich sein sollte. Denn wenn man die früh erkennt, kann man sehr viele Krankheitsfolgen verhindern, viel besser, als wenn man sie nicht früh erkennt. Und die Sepsis ist auch nicht nur ein akutes Krankheitsbild, sondern nach der Sepsis kommt noch eine lange Phase von Beeinträchtigungen. Und die Plattform sepsishelden.com, die hat sich zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich Betroffene zu vernetzen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und Wissen zu vermitteln. Und ich war Gast in deren Podcast, Aftershock heißt der, und wir haben über einige psychiatrische Implikationen der Sepsis gesprochen. Also beispielsweise, dass noch lange Zeit Konzentrationsstörungen und Belastbarkeitseinschränkungen bestehen können und wie das ist im medizinischen System mit so ein bisschen unklaren Einschränkungen so zu kommen. Guckt euch das Video an, hört es euch als Podcast an, aber informiert euch auf jeden Fall über die Sepsis und jetzt viel Spaß mit dem Video.
Bin ich da irgendwie krank im Kopf? Ich habe mir das jetzt hermanifestiert.
Wenn ich den Chip auf dem Bleistift rotiere, sodass er stabil läuft, dann kann er sehr ins Trudeln geraten, der Chip.
Unsere Geschichten beginnen mit einem Countdown. Denn nicht alle Geschichten haben ein Happy End. Und während es jetzt leise wird, werden wir richtig laut. Leicht etwas zartbitter, aber immer charmant und gnadenlos on point. Sprechen. Diskutieren, weinen, lachen, aufdecken und immer wieder fragen, erkennst du noch oder kennst du schon?
Hallo, einen wunderschönen, ja, guten Morgen, kann man sagen, Jan.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du heute mit uns hier in dem Podcast bist und du machst Medizin, du bist bei in den Medien vertreten, du machst selber Podcast mit deinem Psychcast,
ja, Psychcast.
Genau, ja. Und erreichst in dem Sinn ja Menschen, die ja sonst mit Psyche ja überhaupt nichts am Hut haben. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, ich bin ja Psychiater und im Rahmen der Weiterbildung habe ich immer schon Vorträge gehalten und Seminare gemacht und irgendwann auch mit einem Podcast angefangen. Und da kam raus, das interessiert nicht nur Psychiater, sondern eben auch ganz viele Betroffene und Angehörige und Richter und Sozialarbeiter. Und dann habe ich auch gemerkt, alle interessieren sich für dasselbe. Also es ist gar nicht so, dass die Psychiater irgendein Geheimwissen hätten und man nur für die was Spezielles machen muss, sondern all das, was da zu sagen ist, ist eigentlich für alle interessant. Und jeder nimmt sich halt das daraus, was für ihn hilfreich ist. Und am Schluss können die Patientinnen und Patienten sich besser behandeln lassen. Die Ärzte wissen mehr, was in den Patienten vorgeht und die Richter verstehen auch besser, was das für Krankheiten sind. Also keine spezielle Zielgruppe, das ist immer schon das Erfolgsrezept des Psychcasts gewesen, ja.
Ist ein bisschen wie bei uns. Ja, genau. Wir versuchen auch alle zu erreichen.
Ja, das ist ja auch bei so einem Querschnittsthema wie Sepsis, ist das auch so. Da sind ganz viele verschiedene Leute betroffen, von Experten zu Leuten, die erstmalig in ihrem Leben damit zu tun haben. Und dazwischen sind ganz viele Mediziner, Psychologen und Personal, das eigentlich Ahnung hätte haben sollen und auch sehr unterschiedlich viel Erfahrung hat. Und die meisten wissen wenig. Ich zum Beispiel weiß auch nicht sehr viel über Sepsis. Das ist aber ganz normal bei so einem Thema. Und trotzdem ist es gut, wenn sich dann alle austauschen und voneinander lernen. Und diese Haltung, voneinander zu lernen, die Ärzte von den Patienten, die Richter von den Krankenpflegepersonen, alle von jedem, dann kommt man irgendwann weiter. Ja.
Das ist natürlich auch irgendwo so, dass man eigentlich ja gar nicht mit den sozialen Medien dann spricht, sondern mit einer Person, die da draußen ist und zuhört. Und es ist im Endeffekt egal, ob das dann eben ein Richter ist, ein Arzt oder betroffene Angehörige. Genau. Genau.
Ja. Jeder nimmt sich das mit, was für ihn interessant und hilfreich ist. Genau, ja.
Wir lassen uns immer gerne gegenseitig den Vortritt. Aber bei Sepsis ist es natürlich so, dass man jetzt mal so von ganz unterschiedlichen Sichten her hat man einmal diesen Moment, dass es jetzt ist es vorbei, jetzt ist ja alles gut. So die Strategie. Abgesehen mal von den Langzeitfolgen körperlicher Natur, sage ich jetzt so als Selbstbetroffene, kann ich sagen, dass ich auch seelisch sehr, sehr viele Probleme dadurch entwickelt habe. Also posttraumatische Belastungsstörung x-fach für all die Male, wo man halt irgendwie tot war, fast tot war, wieder zurückkam und so. Und ich habe mir im Vorfeld, ich würde sagen, ich nicht, dass ich keine psychologischen Probleme hatte, aber ich hatte eine doch gefestigte Persönlichkeit. Und es hat mich sehr irritiert, dass sowas wie eine Sepsis, und ich denke, das ist mit jeder anderen Erkrankung oder Unfall, die einen Menschen so an den Punkt bringt von, upsi, es ist sehr schnell vorbei unter Umständen, auch einfach was mit der Psyche macht. Und vielleicht auch das angeguckt werden müsste.
Ja, und das enthält schon sehr viele Aspekte. Und ich will mal versuchen, darauf auch zu antworten aus meiner Sicht. Ich habe eben gesagt, ich bin gar nicht so ein Experte für Sepsis. Aber was wir in der Psychiatrie schon sehr häufig haben, sind Menschen, die nach belastenden Lebensereignissen und eine schwere akute Krankheit ist natürlich auch so etwas, plötzlich erschüttert sind, weil das so plötzlich kam und so gefährlich war und das Leben ganz anders weitergehen könnte. Und die Medizin hat immer so den Eindruck, wieso, du bist ja jetzt runter von der Intensivstation, jetzt ist doch alles überstanden. Das ist das eine. Und es ist gut verständlich, dass man dann Angst hat, dass sowas wieder auftreten kann. Und das zweite ist, kognitive Defizite sind nach längeren Intensivaufenthalten häufig bei allen Krankheiten. Und bei der Sepsis ist es eher mehr als weniger als bei anderen Krankheiten. Und da wird auch immer gesagt, so, jetzt kannst du ja wieder weiterarbeiten. Was willst du eigentlich? Also ist doch alles vorbei. Du hast doch gar kein Fieber mehr. Und dann steht man da so ein bisschen im Nirgendwo und braucht erstmal Leute, die bereit sind zu akzeptieren, dass es noch nicht vorbei ist und dass eine Behandlung, aber auch die Zeit und alles Mögliche helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen. Aber wir kennen das und ich kenne das auch aus ganz vielen Behandlungen. Einige davon Leute, die wirklich eine Sepsis hatten, andere, die einen schweren Herzinfarkt hatten in einem jungen Alter, die einen Schlaganfall hatten, die eine plötzliche Not-OP hatten. Dass man erstmal Zeit braucht, sich zu orientieren, aber auch Zeit braucht, bis wirklich die Symptome abgeklungen sind, auch die kognitiven, auch die seelischen. Und das kann eben auch wirklich länger dauern. Und da spielen eine ganze Reihe von Symptomen eine Rolle, also Ängste, kognitive Einschränkungen, Einschränkungen der Belastbarkeit, der körperlichen Belastbarkeit, der seelischen Belastbarkeit. Das kann da eben alles eine Rolle spielen. Und wir kennen das auch, dass auch das medizinische System so ein bisschen wurschtig ist. So, ja, jetzt wollen sie immer noch eingeschränkt sein. Also, wieso denn? Was ist denn los?
Ja.
War spannend, weil du das gerade sagst, weil diese Ängste. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir sage, so jetzt ist jetzt das knapp 4 Jahre her mit meiner Sepsis und mit meinem Erlebnis, sage ich mal. Und jetzt habe ich immer noch Angst vor Bakterien, Viren. Bin ich da irgendwie krank im Kopf, dass ich das immer noch spüre und Angst habe? Oder weil ich mir dann denke, Mensch, jetzt sind es schon 4 Jahre vorbei, jetzt muss doch mal wieder so das normale Leben oder diese Angst mal weggehen. Mhm. Und sie geht aber nicht weg, egal was ich tue. Und man heißt ja immer, in die Angst reingehen, ja, damit man das praktisch dann verarbeiten und bearbeiten kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert bei mir nicht. Hast du da einen Tipp, wie man vielleicht das wirklich machen kann? Muss ich wirklich in die Angst gehen? Muss ich mich jetzt in ein Krankenhaus stellen und sämtliche Viren, Bakterien anfassen? Oder was ist dein Tipp?
Also die Antwort enthält zwei Elemente. Der erste Element ist, die Angst ist berechtigt, gesund und gut. Also Angst soll einen vor Gefahren warnen und hier war ja was gefährlich, also nämlich lebensgefährlich. Und dass das Angstsystem dabei anspringt, ist komplett normal. Das ist die Aufgabe des Angstsystems, ja. Also der Teil ist richtig, dass man Angst hat, dass sowas nochmal vorkommen könnte. Und auch, man liest ja dann viel, was die auslösenden Faktoren sind. Das spielen Bakterien eine Rolle. Und dann hat man davor Angst. Alles richtig gemacht, würde man sagen. Das ist die Aufgabe des Angstsystems eigentlich. Wenn ich in einem bestimmten Bereich des Urwalds von einem Säbelzahntiger angegriffen wurde, gehe ich in diesen Teil des Urwalds nicht mehr rein und habe dauerhaft Angst vor dem. Und das ist auch nach 4 Jahren noch so. Also das muss man sich erstmal klar machen, dass dem Angstsystem schon mal gar kein Vorwurf zu machen ist. Das ist erstmal alles korrekt, ja. Teil 2 der Antwort ist natürlich, so wollen wir es aber auch nicht lassen. Ja, so kommt man, das behindert einen dann im Leben. Und objektiv kann ich mich natürlich in der Welt bewegen, ohne wirklich so viel Angst vor Bakterienansteckungen oder gar einer Sepsis zu haben, weil das ja ein super seltenes Ausnahmeereignis ist. Also ganz so selten ist ja leider nicht, aber es ist ja trotzdem für das allgemeine Leben ein super seltenes Ausnahmeereignis. Ich muss mich ja eigentlich eben gerade nicht besonders in Obacht nehmen vor ansteckenden Krankheiten. Ich habe ja keine Immundefizienz oder so. Und wenn man dann so ein Angsterlebnis überkommen will, dann ist es tatsächlich so, es gibt zwei Behandlungsmaßnahmen, die helfen. Das eine ist die Psychotherapie und die hat immer wieder das Element, sich der Angst schrittweise zu stellen und dann kann man sie auch überwinden. Das ist immer das Gleiche. Man macht sich eine Angsthierarchie. Was kann ich mir noch leicht vorstellen? Was wäre für mich belastend? Was wäre für mich das Schlimmste? Und dann geht man das erst in der Überlegung durch und später auch praktisch. Und wenn man Angst vor Ansteckung hat, indem man Türklinken berührt oder was immer jetzt das so ist, dann muss man das sich erst vorstellen in Begleitung einer Psychologin, eines Psychologen. Das löst Angst aus, dann hält man das aus, dann klingt die nach der Zeit ab, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde. Und dann steigert man das in der Vorstellung und danach beginnt man mit kleinen Sachen in der Realität und steigert die und auch das kann dazu führen, dass die Angst abklingt. Wenn es so eine generalisierte Angst ist, ich könnte wieder krank werden und sterben, dagegen ist schwer, systematisch zu desensibilisieren. Aber das, was du beschreibst mit in die Angst reingehen, das ist eigentlich genau das Richtige, das hilft schon. Die zweite Komponente sind Antidepressiva, die bei Angsterkrankungen oft unterstützend helfend sind. Die kann man, wenn die Angst überhand nimmt, schon auch einsetzen. Muss man aber nicht unbedingt, wenn es praktisch eine gesunde Angst ist, von der ich wieder loskommen will, das ist ja ein Unterschied, dann ist Psychotherapie auch alleine das Mittel der ersten Wahl. Wenn es sehr lange dauert und sehr schwer ist, behandeln in der Praxis alle so kombiniert. Aber ja, und dann kann man so eine Angst auch wieder loswerden. Das Entscheidende ist ja, dass man wieder seinem normalen Leben nachgehen kann und dass man selbst okay findet, wie der Körper und auch sein Angstsystem reagieren, dass man Respekt vor dem Erlebten behält. Das wird nicht weggehen, ist auch nicht Ziel. Ja, man soll ja nicht irgendwie einen Brainwash kriegen und alles lustig finden, was da passiert ist. Der Respekt wird immer bleiben.
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt, ich sage jetzt mal so, in meinem persönlichen Fall ist es ein bisschen ein extremes Thema. Ich hatte 17 Mal Sepsis.
Okay, das ist anders als sonst, ja.
Inklusive septischen Schock und Koma. Und ich habe Gott sei Dank eine wirklich sehr, sehr gute Psychologin, die mich auch den ganzen Weg begleitet. Und ich lasse mich auch in der Klinik immer auch unterstützen. Mhm. Und es war, also das Problem war ja dann irgendwie so, dass jedes Mal, wenn ich mich dann so seelisch so ein bisschen wieder gefangen hatte, zack, war die nächste Sepsis da und hat mir quasi so, ja, interessiert mich nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich habe, bevor ich das selbst erlebt habe, wusste ich gar nicht, was posttraumatische Belastungsstörungen sind, geschweige denn, dass es die komplexer Natur gibt. Mhm. Und ich sag mal so, psychologisch, ich habe inzwischen auch Depressionen dazu entwickelt, weil es ist natürlich dann auch so Herausforderungen mit Entstellungen und das Leben ist nicht mehr das, was es war und all solche Sachen. Mhm. Da kann ich super gut arbeiten mit meiner Therapeutin. Merke ich auch, dass mich das in Balance hält. Mhm. Aber als Beispiel, in der Klinik brauche ich 4 Milligramm Tabor. Mhm. Einfach nur, damit ich da bleiben kann und nicht irgendwelche komischen, verrückten Dinge tue. Und ansonsten brauche ich das überhaupt nicht. Und ich bin immer zwischen, ist es jetzt, weil es vielleicht wirklich so ein extremer Ausnahmezustand war, legitim? Ist es vielleicht sogar eine gesunde Reaktion? Ich muss dazu sagen, in meinem Fall, ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin immer noch auf meiner gesundheitlichen Reise, habe weitere OPs anstehen. Da kriegt man natürlich diesen Gedanken, was ist das nächste Mal? Hm. Und auch wenn ich jetzt durch die Tatsache, dass wir uns damit so beschäftigen, festgestellt habe, dass es leider viel zu viele Menschen davon gibt, die davon betroffen sind. Und ich gucke immer auch über den Tellerrand, weil Sepsis kommt ja nicht alleine. Meistens hat es ja irgendwelche Erkrankungen zugrunde oder dann eben Verletzungen oder so. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die 70%, die überleben, oder von den überlebenden 70% so rum, bleibende Schäden haben, sowohl körperlicher Natur als auch seelischer Natur. Und ich habe mindestens 3 kennengelernt, die weniger körperliche Probleme haben, als dass sie halt wirklich überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen können. Mhm. Und das ist, ich würde mir halt so wünschen, dass diese ganze Thematik mehr Fokus auch findet in der Behandlung von so ernsten Erkrankungen oder eben auch, wenn jemand auf der Intensivstation war. Das wird irgendwie viel zu schnell. Man kriegt es auch gar nicht gesagt als Patient so, ne? Also ich hatte niemanden, der jetzt zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ach übrigens, du kannst dir da Hilfe holen. Und ich denke, das ist so, als wüsste man nicht, dass es einen Zahnarzt gibt.
Mhm.
Man weiß schon, dass es natürlich Menschen gibt, die einem helfen können, wie Therapeuten, ja. Psychotherapeuten. Also ich habe manchmal die Gedanken, ob die jetzt wirklich speziell jetzt für Leute sind, die jetzt in unseren Situationen sind, also die wirklich mit schwerst Kranken oder die zwischen Leben und Tod standen, ob die wirklich dafür auch ausgebildet sind. Es gibt ja Verhaltenstherapie, ja klar, da kann ich natürlich die Türklinke anfassen und das alles, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass es mich tatsächlich nicht weitergebracht hat. Und braucht man nicht jemand, der wirklich, ich sage jetzt mal, wie so ein Wundexperte, der sich mit Nekrosen auskennt oder mit eitrigen Wunden, ja, da geht man ja auch nicht zum normalen Hausarzt und sagt, kleb mir mal da ein neues Pflaster drauf. Da braucht man ja auch einen Experten. Braucht man auch Experten, die mir in der Psyche uns unterstützen? Macht man da
ja.
Oder gibt's sowas?
Also auch in der Psychotherapie ist es so, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen akuten Krankheiten und wie man die behandelt und chronischen Krankheiten und wie man die behandelt. Und in der Ausbildung und so in der einfachen Vorstellung ist es immer sehr schön, eine akute Krankheit zu behandeln, bis sie dann zu Ende ist. Und da können sich Ärzte, aber auch Psychotherapeuten und Ärztinnen gut drauf einlassen. Also wenn eine Blinddarmentzündung da ist, das kann sich jeder super vorstellen, dann wird er rausgeschnitten und dann ist er auch zu Ende. Und auch in der Psychotherapie, in der Ausbildung und bei den einfachen Krankheiten ist es immer so, man hat eine Spinnenphobie, man setzt sich die Spinne am Schluss auf die Hand, die Spinnenphobie ist weg und alles. Sind zufrieden. Aber in der Realität ist das natürlich das seltenere Problem. Das häufigere Problem sind chronische Erkrankungen. Und da ist nicht das Ziel, es aufzuarbeiten und dann abzuschließen, sondern damit umzugehen. Und manchmal ist ja auch das Ziel nicht zu sagen, okay, das ist jetzt alles nicht so schlimm gewesen und es ist vorbei. Wenn Einschränkungen zurückbleiben beispielsweise, dann ist das mehr eine Trauerbearbeitung oder eine Trauerarbeit, um Einschränkungen zu akzeptieren und die nicht gut zu finden, sondern traurig zu sein, dass die da sind. Und wenn die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist und wenn die Sorge, es könnte nochmal wiederkommen, auch nicht völlig unberechtigt ist, dann kann man ja auch nicht versuchen, dem Menschen einzureden, es ist jetzt alles gut. Das ist ja überhaupt noch gar nicht der Fall. Diese Begleitung, die braucht ein bisschen Erfahrung in diesen Bereichen. Jetzt ist es aber auch so, weil die Welt so ist, dass mehr Patienten länger zu tun haben mit gesundheitlichen Herausforderungen als die, die dann wieder gesund sind. Die gehen eigentlich gar nicht zum Psychotherapeuten. Haben die Psychotherapeuten eigentlich auch Erfahrungen damit. Aber im Einzelfall kann man auch Glück oder Pech haben. Also das ist ja immer so, wenn man merkt, dass die oder der, dem man gegenüber sitzt, irgendwie auf einer ganz anderen Welle reitet und irgendwie gar nicht erkennen will, was mein Problem ist, dann ist es auch berechtigt, mal zu wechseln. Also das macht man auch sonst im Leben so. Und das darf man bei Psychotherapie auch so machen.
Ja. Auch so ein Gedanke ist ja immer diese toxische Positivität.
Also schrecklich, ja. Da sprichst du was Wichtiges an, ja.
Ich bin wirklich, ich sag mal so von mir, das, was man von mir sagt, ist, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin, aber ich würde mich doch sehr realistisch einstufen und bin halt auch so du hast viel zu oft darüber geredet, deswegen hast du so oft Sepsis.
Ja.
Ich habe mir das jetzt hermanifestiert und
ja.
Ich denke wirklich, nichts gegen positives Denken, aber wenn jetzt einer blind ist, würde ich nicht sagen, mach die Augen auf. Also das ist so für mich einfach nicht so nachvollziehbar. Und Resilienz bedeutet zumindest für mich nicht unbedingt, dass alles gut ist. Was bedeutet
Resilienz nicht? Ja, also davon kenne ich auch so viele Beispiele und ich finde es total wichtig, dieses, Sie müssen auch mal positiv denken, dann hört das auch alles auf. Das ist in ganz wenigen Situationen auch mal passend, aber in den meisten Situationen erleichtert es dem, der da redet, die Welt, weil er denkt, ja, denken Sie mal positiv und die Sache ist beendet. So ist es ja aber auch einfach nicht und jeder, der davon betroffen ist, weiß das auch. Und ich kenne so viele Geschichten, wo jemand ein schweres Lebensereignis hinter sich hatte mit bleibenden Nachteilen, wo alle immer sagen, ja, das musst du jetzt mal in der Psychotherapie aufarbeiten und dann für dich abschließen. Da gibt's nichts aufzuarbeiten und abzuschließen. Das ist kein Auto, das man repariert. Da bleibt ja ein negatives Element zurück. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn jemand das erlebt hat, und das muss man in sein Leben integrieren. Es ist ja auch gar nicht so, dass der Mensch damit überfordert wäre. Das Leben ist ja kein Ponyhof und man hat nicht immer nur Glück. Das gehört zum Leben dazu. Das kann man aber auch aushalten. Und dann ist aber auch noch die Sache mit der Ungerechtigkeit. Das ist auch nicht leicht zu ertragen. Gerade eine Sepsis ist ein typisches Beispiel für, ist einfach Pech, ne? Also ich meine, da ist einfach genau gar nichts mit Schuld oder mit psychischer Verursachung oder mit zu viel Stress oder hättest du nicht so viel gearbeitet, ist einfach Pech, ja? Und mein Nachbar hat es nicht, da kann man auch sich drüber ärgern, ja?
Ja.
Wobei der vielleicht ganz viel arbeitet und ich ganz wenig und regelmäßig Yoga mache und ich ernähre mich noch gesund oder so, ne? Und dann gibt's noch die, die sagen, ja, da musst du mehr Karotten essen oder irgendwie mehr Omega-3-Fettsäuren. Da wird man auch wahnsinnig, weil das ist es weder gewesen, noch ist das hilfreich für die Zukunft. Wenn das den Leuten, die das sagen, hilft, schön für die Leute, aber nicht schön für mich. Und du hast da offenbar schon die Fähigkeit zu sagen, komm, ich kenne das schon, Leute sagen das, mir hilft das nicht, dann ziehe ich weiter meiner Wege irgendwie. Ne?
Ja.
Ja.
Also ich habe auch immer gesagt, die Aussage, das hat alles einen Sinn.
Ja.
Und es hat einen Grund, dass du noch da bist. Hat bei mir, je länger ich keinen Grund gefunden habe, noch mehr Depression ausgelöst. Ja. Es war nicht, dass mich das irgendwie motiviert hat. Ich bin jetzt glücklich, dass ich jetzt einen neuen Sinn gefunden habe. Mhm. Aber der kam nicht einfach vorbeigeflattert oder war dann einfach, warum habe ich da nicht sofort dran gedacht? Mhm. Sondern viele haben vielleicht auch nicht dieses Glück, diesen Sinn zu finden und die Möglichkeit zu haben, dem dann auch zu folgen. Und ja, ich glaube wirklich, das sind Sätze, die dann denjenigen, der sie sagt, vielleicht mehr helfen als dem Betroffenen.
Genau so ist es. Der Mensch hat einen Wunsch nach Kausalität. Er will immer eine Ursache und eine Wirkung haben und er will immer einen Sinn verstehen und suchen. Aber das hilft nicht, wenn so eine Situation da ist, wo ich die Ursache und die Wirkung nicht vernünftig verknüpfen kann und wo diese Kausalität nicht besteht. Also nicht zwischen beispielsweise falscher Ernährung und dann dieser Erkrankung oder so. Und dann geht dieser Wunsch nach Kausalität ins Leere und dann ist er auch eine Fehlinterpretation. Und dann kommt noch was dazu. Das finde ich immer recht eindrucksvoll, wenn man sich jetzt einem in psychotherapeutische Behandlung anvertraut. Und der redet erstmal so ein bisschen mit einem und fragt, was ist denn los und wer sind sie und wer bin ich? Und dann fängt er an, so Deutungen zu machen, die einfach unpassend sind. Ja, davon finde ich, also ich kann davon so eine ertragen, dann bin ich raus. Ja, manche schaffen auch 2, 3. Aber dann ist man einfach raus. Wenn die Leute was sagen, wo man genau weiß, das stülpst du mir über, aber es passt zu mir nicht, dann kann man dem Gespräch in aller Zukunft nicht mehr gut folgen, finde ich. Dann denkt man sich, ja, du spulst ja dein Programm ab, das ist das, was du kannst, aber mir hilft's nicht. Und also in solchen Situationen muss man dann sagen, vielen Dank, Sie helfen sicher anderen Patienten sehr gut. Bei mir passt es jetzt nicht. Ich suche mal weiter. Und manchmal braucht man 5, 6. Du hast jetzt offenbar eine Therapeutin gefunden, die nicht daneben liegt, wenn sie mit dir spricht, dann ist man erst richtig. So lange muss man suchen.
Ja, das war auch viel Suchen. und auch in der Klinik hat man dann natürlich auch, wenn man sich dann da Hilfe holt, nicht immer das Glück, dass das dann eben welche sind, die auch diesen Level haben und die auch diese Verbindung haben und vielleicht auch ein bisschen dieses Feingefühl. Und manchmal, ja, das mit dem Überstülpen, das stimmt. Das so Sachen wie, ja, vielleicht liegt es auch an ihrer Kindheit.
Ja, das ist auch schrecklich.
Ja.
Nein, es liegt nicht an der Kindheit und es liegt einfach nicht alles an der Kindheit. Das ist, so leicht ist die Welt halt einfach nicht.
So ein Satz wie, ich kann nicht mehr.
Mhm.
Wenn Patienten das sagen, ist es direkt ein rotes Tuch oder versucht man dann eher auch herauszufinden, was mit der Aussage gemeint ist?
Ja, das ist kein rotes Tuch. Was wir dann natürlich anschließen, ist, wir versuchen herauszufinden, ob eine akute suizidale Gefährdung besteht. Denn dann würden wir bestimmte Behandlungen starten müssen. Also wenn die Gefahr sehr akut ist, dann wäre eben eine stationäre Behandlung in der psychiatrischen Klinik nötig. Das checken wir schon relativ direkt ab. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, dann wird in den nächsten 3 Minuten die Frage fallen, haben Sie im Moment Gedanken, sich selbst was anzutun? Und darauf reagieren wir dann auch ziemlich operationalisiert, sage ich mal. Also wenn jemand dann sagt, das kann ich nicht ausschließen oder ja, dann würden wir auch eine Behandlung starten, freiwillig oder wie auch immer, ne? Weil davor müssten wir jemanden schützen. Solche Krisen gibt's ja und dann ist auch unsere Aufgabe, sobald man zu uns kommt, das professionell zu behandeln. Aber normalerweise würde dann ja die Antwort sein, nee, ich will ja leben, das ist ja mein Problem. Ja, also ich will mich nicht umbringen, ich kann trotzdem nicht mehr. Und dann machen wir auch keine Zwangseinweisung. Das muss man ja gleichzeitig auch wissen, dass wir jetzt auch nicht irgendwie Fähnchen im Wind sind, die jedes Mal, wenn einer sagt, ich bin total belastet, sagt, ja, dann müssen wir jetzt aber zwangsweise auf eine geschlossene Station. So ist es natürlich auch nicht. Bei uns geht es konkret um die Frage, will sich jemand was antun? Dann machen wir komische Sachen. Aber wenn das nicht der Fall ist, machen wir keine komischen Sachen.
Zwangseinweisung, das hört sich für mich ja immer an, so nach einer Flug übers Kuckucksnest, der Film.
Ja.
Das kommt mir immer sofort dann irgendwie.
Ja, ja, es ist natürlich schon etwas Beängstigendes, sag ich ganz ehrlich. Weshalb ich hatte eben die Situation, dass Mitpatienten zu mir gesagt haben, sie trauen sich nicht sagen, dass sie nicht mehr können, weil sie Angst haben, dass sie dann gleich weg sind.
Ja.
Und ich habe dann halt gesagt, das ist schade, weil ich glaube schon, dass es dieses Vertrauen braucht und diesen geschützten Raum braucht, einfach mal sagen zu können, ich kann nicht mehr, was kann ich nicht mehr, diesen Schmerz aushalten, in dieser Konstellation weiterleben oder diesen Arzt sehen oder was auch immer, aber vielleicht auch so die Unterstützung dabei herauszufinden, was kann man vielleicht ändern, damit die Situation erträglicher wird. Man nimmt sich natürlich selbst komplett die Chance, das zu erarbeiten, wenn man gar nicht erst den Schritt geht, sich das sagen zu trauen, weil man eben meint und vielleicht auch so ein Fehlwissen in der Gesellschaft ist, sobald ich das sage, bin ich eingesperrt.
Genau, und deswegen ist wichtig, darüber aufzuklären, dass es das gibt. Also wenn jemand akut fremdgefährdend ist, also jemanden jetzt heute mit dem Messer angreift, dann können wir eine Zwangsunterbringung machen. Und das können wir auch machen, wenn jemand sagt, jetzt heute habe ich den Plan, mir was anzutun, mich umzubringen oder etwas, was sehr in der Nähe ist. Also morgen gilt auch noch so, aber ich habe keine Kraft mehr zu leben. Ich will mir aber nichts antun jetzt. Ich will mich jetzt nicht umbringen. Dann machen wir auch keine Zwangseinweisung. Man muss das aber so offen aussprechen, damit die Leute wissen, okay, alles andere kann ich sagen und dann bleiben es freiwillige Hilfsangebote, damit man das weiß, ne? Weil man hat vielleicht schon mal erlebt, dass jemand zwangsweise eingewiesen worden ist. Und das müssen wir auch tun, wenn jemand sagt, ich will mich heute umbringen, dann tun wir das auch ganz konkret und auch unter also Anwendung von Polizei und Gewalt. Also klar, das tun wir dann. Aber das tun wir nur dann. Ja? Wir tun das nicht, wenn einer sagt, ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr, aber ich will mich nicht umbringen. Also deswegen benenne ich das so klar, damit man sich davon ein Bild machen kann.
Das ist eben auch so viel Fehlwissen ist wahrscheinlich im psychologischen Bereich wie auch bei der Sepsis so ein Halbwissen, dann halten sich Dinge so und sind dann so diffus. Und ich glaube, dass es schon viel besser geworden ist in unserer heutigen Zeit, überhaupt über die Thematik Therapie und psychische Unterstützung zu sprechen. Aber manchmal merkt man dann doch so, dass es so, ja, ich spreche über andere, aber ich spreche nicht über mich, so diesen Punkt hat. Mhm. Ja, also
ich kenne da jemanden.
Ja. Ja. Ja, also da hoffe ich einfach auch, weil für mich ist das auch ganz eng. Man lebt in diesem Leben, zumindest in diesem Körper und hat eben nun mal diese Seele, Psyche, whatever. Und ich kann es nicht trennen. Ich habe nur die Chance, das jetzt zu bearbeiten. Und da ist natürlich trotzdem auch eine Selbstverantwortung dabei. Und eben solche Sätze oder dann zu sagen, ja, ich sage das lieber nicht zu meinem Therapeuten oder zu meiner Therapeutin, weil dann bin ich ja sofort weg. Mehr Aufklärung an der Stelle und vielleicht dann, wenn man nicht das Vertrauen hat, einen neuen Therapeuten finden.
Ja.
Ja, und auch darüber kann man ja sprechen. Also ich sage das jetzt hier an der Stelle nochmal, 99% der Behandlungen stationär und 99,999% ambulant sind ja komplett freiwillig und es gibt überhaupt nie den Gedanken da einer Zwangsunterbringung. Aber man kann ja auch darüber sprechen, was sind denn Ihre Grenzen, ab wann würden Sie denn eine Einweisung machen? Dann sagt jeder das Gleiche wie ich, nur bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung, in diesem Fall gibt es keine Fremdgefährdungsaspekte, wenn Sie akut sagen, ich bin jetzt, ich will mir jetzt was antun. Alles andere ist dann, wir beraten, wie intensiv eine Behandlung sein kann. Man kann sagen, wenn Sie total verzweifelt sind und überhaupt morgens nicht mehr den Kaffee machen können, nicht mehr aus dem Bett kommen, dann ist es wahrscheinlich besser, mal in eine Klinik zu gehen, weil man da mehr machen kann. Mehr Psychotherapie macht man da üblicherweise nicht, aber es kann trotzdem besser sein. Sonst ist eigentlich, weil das so eine lange Behandlung ist, die Psychotherapie ambulant das Richtigste. Und dann muss man auch gucken, kommt man schnell dran? Brauche ich jetzt mal eine Krisenintervention? Weil drankommen ist ja auch noch ein Problem. Oder welche Art der Therapie ist jetzt die passende? Aber das sind alles Beratungen auf freiwilliger Basis natürlich.
Was, jetzt habe ich schon wieder eine Frage, entschuldige.
Ich jetzt auch, aber was?
Es gibt ja, das ist ja nun mal eine Tatsache, dass es teilweise wirklich lange dauert, bis man...
Ja.
Na, also das ist ja leider so, aber nicht nur in der psychologischen Geschichte, sondern auch oft bei Ärzten grundsätzlich. Und es gibt ja jetzt auch so Online-Angebote wie BetterHelp als Beispiel.
Ja.
Mhm. Ist sowas vorübergehend, also wenn man sagt, um die Zeit zu überbrücken, immer noch besser als gar nichts zu machen?
Ja, es gibt ja die Angebote, wo echte Psychologinnen und Psychologen per Videotelefonat einem helfen. Und sowohl die Studien als auch meine persönliche Erfahrung sagen das genauso gut, wie wenn ich jetzt mit einem in der Praxis sitze. Es gibt dann auch die DIGAs, wo keine menschliche Interaktion ist, sondern nur so ein PDF vorgelesen wird. Selbst da sind die Studien eigentlich ganz gut und sagen, das ist auch besser als nichts, aber es ist schon was anderes als eine menschliche Intervention. Selbst wenn da jetzt irgendwie KI draufsteht, das ist aber noch mehr so studienmäßig. Also eine reine DIGA, die ist, glaube ich, nicht so gut, außer bei bestimmten Indikationen wie Schlafstörungen, wie jetzt ein echter Mensch. Aber ein echter Mensch kann auch online sein. Und wenn ich in der Krise bin, ist auch nicht so wichtig, ob der sicher die nächsten 25 Stunden für mich schon buchen kann oder ob ich nur in die Notfallsprechstunde gehe und ich erstmal 5 Stunden kriege. Das ist ja jetzt eine Änderung mit dem Ziel, die Wartezeiten für Akutkranke zu verkürzen, dass niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine Notfallsprechstunde anbieten müssen auch der KV melden, von wann bis wann die ist, also wie viel Uhr und welcher Werktag. Und die Terminvergabestelle kann über die 116 117 dann auch Termine zuweisen. Das hat nicht so einen guten Ruf, weil manche immer sagen, ja, aber wenn ich dann feststelle, sie brauchen Psychotherapie und dann habe ich keinen Platz, dann ist auch nichts gewonnen. Aber das stimmt nicht ganz, denn zum einen sind schon mal 5 Stunden gewonnen und zum zweiten gehen dann viele dieser Patienten meiner Erfahrung nach doch in regelmäßige Psychotherapie bei genau diesen Menschen über. Und es bedarf eben auch der Möglichkeit, irgendwie eine akute Behandlung zu kriegen, auch beim Psychotherapeuten. Es ist immer noch ein ziemlicher Missstand da draußen alles. Also es dauert immer noch viel zu lang. Und für Schwerkranke und für Akutkranke ist der Weg immer noch unangemessen lang und steinig. Aber man soll alles probieren. Und 116 117 ist eine ganz gute Telefonnummer. Da klappt es oft auch ein bisschen schneller. Ja.
Ja, also wir hoffen, wir können da auch einen Beitrag dazu leisten, diese Informationen einfach immer wieder an die Leute zu bringen. Und
genau, ja. Und dadurch, dass das ja alles so lange dauert, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, was wir tun können, damit wir unsere mentale Gesundheit irgendwie stärken können? Dass wir gar nicht vielleicht, oder woran liegt es, dass so viele Menschen diese Hilfe benötigen für Psychotherapie?
Also das Erste noch vor Psychotherapie ist, glaube ich, das, was ihr macht, nämlich, also ihr macht jetzt nicht eine Selbsthilfegruppe im engeren Sinne, aber ihr schließt euch zusammen und tauscht euch aus. Aber auch Selbsthilfegruppen im engeren Sinne, wo sich einfach Betroffene zusammensetzen, sind natürlich total hilfreich. Denn erstens weiß ich, ich bin nicht allein mit dem, was ich habe. Zweitens weiß ich, die anderen haben auch so ihre Strategien entwickelt. Ich kann mir die mal anhören und mir das rausgreifen, was da hilft. Drittens haben diese Gruppen dann meistens auch die Erfahrung, also von den 100 Psychotherapeuten, die hier in der Nähe sind, gibt es genau 3, mit denen du über dieses Krankheitsbild reden kannst. Das sind die 3, dann gehen auch alle dahin. Das gibt es bei allen Krankheiten und in jeder Stadt, dass es Leute gibt, die sich einfach besser auskennen, weil die mehr Erfahrung haben und weil die sich dem Thema annehmen. Und das ist total hilfreich, finde ich. Die Psychotherapie berät ja, aber sie hat auch keine Wunderheilkünste. All das, was die sagen, ist auch dem gesunden Menschenverstand eigentlich zugänglich. Und ist gar nicht so, dass die Psychotherapeuten dann unbekannte Zaubersprüche aussprechen und dann ist die Seele geheilt. Das tun die ja gar nicht. Die können natürlich Hindernisse, die jemand jetzt irgendwie nicht selbst überwindet, mal erkennen und helfen, übers Hindernis drüber zu kommen. Aber die meisten Schritte sind ja ganz klar. Also ich muss mir erstmal wieder stabile Lebensverhältnisse schaffen und wissen, dass ich im Moment nicht gefährdet bin von der Krankheit und sonst so, also gut aufgehoben bin. Dann brauche ich ein soziales Umfeld, das mich halbwegs unterstützt. Dann brauche ich Erfahrungen von anderen Leuten in dieser Situation. Dann muss ich oft ja noch gute Ärzte finden, die die bestehenden Symptome oder Probleme noch behandeln. Ja, dazu gehören auch die kognitiven Symptome. Dann muss ich gucken, was ist jetzt mit dem Job los? Da sagen alle, ja, dann Freitag geht's wieder los oder nicht? Da muss ich ja überlegen, was ist eigentlich passend? Dann brauche ich eine Reha-Beratung. Das muss ja alles erstmal eintüten. Da bin ich schon lang genug beschäftigt. Und dann, das ist ja genau der Weg, den Psychotherapeut auch versuchen würde, mit dir zu bahnen, dass der gut vorwärts kommt. Und ja, dann kommen auch diese psychischen Dinge im engeren Sinne. Ängste, Verlustempfinden, kognitive Einschränkungen, wo es dann auch schon mal spezifische Techniken gibt. Ja, wir haben jetzt sich der Angst stellen als eine spezifische Technik genannt. Also mystischer sind die anderen auch nicht, ja, wo man dann bestimmte Probleme angehen kann. Aber ich bin auch immer ein bisschen irritiert, wenn jemand sagt, naja, also ich habe den Termin in einem halben Jahr, bis dahin kann ich jetzt gar nichts machen an meiner Psyche. Das ist nicht so. Natürlich kannst du bis dahin was an deiner Psyche machen, würde ich auch dringend empfehlen, weil ein halbes Jahr nichts machen ist auf jeden Fall schlecht. Und wenn der Psychotherapeut halt erst im halben Jahr Zeit hat, dann kaufe ich mir mal eins der Bücher, das da vorne liegt und gehe mal in eine Selbsthilfegruppe und guck mal, was mir gut tut. Also das ist natürlich richtig, ne?
Was war denn die wichtigste Rückmeldung, die du zu deinem Podcast bekommen hast? Weil ich meine, es ist ja schon auch, ich finde es so spannend, über Psychologie einen Podcast zu machen, der aber Menschen erreicht, die gar nicht unbedingt jetzt so in erster Linie selbst eine Psychotherapie anstreben. Das finde ich sehr spannend. Und was war da die wichtigste Rückmeldung und warum macht man da weiter? Auch damit wir weitermachen.
Ja, das ist so schwer zu sagen. Also drüber sprechen hilft auf jeden Fall und sich austauschen hilft. Und also da kommen ja dann auch immer wieder Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen, sodass man neue Perspektiven kennenlernt. In der Psychopharmakologie ist es, glaube ich, das Entmystifizieren auch. Also bei der Psychopharmakologie, da gibt es so ein paar Wirkungen, die Medikamente wirklich haben in bestimmten Situationen zu bestimmten Zeiten. Die haben sie dann auch und andere haben sie aber auch nicht. Und da muss man auch nicht für Medizin studiert haben, um erklären zu können, wem was jetzt in welcher Situation hilft, aber wo es auch nicht hilft. Und dadurch, dass die Leute mehr Kenntnis haben, können sie sich selber besser ein Bild machen, was ist jetzt für sie selber hilfreich. Mhm. Also das bringt, glaube ich, schon viel. Und auch zu erkennen, also das weiß man auch so ein bisschen, dass die Ärzte jetzt auch nicht so viel mehr wissen als ich selbst. Ja, das hilft ein bisschen, eine realistische Erwartungshaltung zu entwickeln. Und bei Psychotherapeuten ist auch so. Also dieses Image, das sich gerade frühere Psychotherapeuten gegeben haben, ja, also ich habe eine Selbsterfahrung von 250 Stunden und ich habe alle Worte von Freud gelesen. Ich weiß Dinge über dich, die du nie wissen kannst. Das stimmt ja gar nicht. Also tatsächlich ist Psychotherapie eine sehr wirksame Technik, aber sie ist keine Geheimkunst. Man kann mal versuchen, alle Erkenntnisse zu erklären und dann steht man nicht nackt da. Es ist nicht wie mit des Kaisers neue Kleider. Man hat ja Techniken in der Psychotherapie, aber sie sind auch kein Geheimwissen. Also, und das kann jeder auch ohne Psychologen anwenden. So ist nicht, ne? Sind keine Zauberer. Das hilft, glaube ich, schon ein bisschen. Und die andere Seite lernt gleich viel, also sich von dem inspirieren lassen, was wirklich hilft, ist eine sehr gute Technik, besser zu werden in seinem Fach. Immer wieder die Patienten zu fragen, was von all dem, was sie bislang gemacht haben, hat ihnen eigentlich wirklich geholfen, ist sehr gut und solche Sachen auch vermehrt zu vermitteln. Also Selbsthilfe ist eine der wirksamsten Hilfen bei chronischen Erkrankungen. Bei Alkohol ist das sehr bekannt. Jeder weiß, dass die wirksamste Therapie beim Alkohol, bei der Alkoholabhängigkeit die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ist. Gibt es keine Tabletten, die auch nur in die Nähe kommen und Psychotherapie ist auch schlechter, ja. Und das aber bei allen chronischen Krankheiten so, ne?
Ich fand es spannend, oder ich finde es immer noch spannend, mit dir zu reden.
Weil wir haben auch ein Thema noch nicht benannt, das ich vielleicht noch einbringen kann, damit wir es nicht vergessen.
Ja.
Das ist das Thema, andere Leute verstehen nicht, welche kognitiven Einschränkungen ich im Alltag habe, weil ich relativ nett lächle und mit manchem gut zurechtkomme. Danke. Das ist ein Thema, das es bei ganz vielen Krankheiten gibt. Auch bei der häufigen Krankheit Depression gibt es das. Das gibt es bei PTBS, das gibt es nach langen Intensivaufhalten ja typischerweise. Manche sagen, Post-Covid kann das enthalten, stimmt auch. Das gibt es nach einer Sepsis auch. Und das ist auch ein ganz typisches Krankheitsbild. Denn sobald mich eine Patientin oder ein Patient freundlich anlächelt und zum Smalltalk in der Lage ist, sind die meisten nicht mehr in der Lage zu erkennen, ja, aber 6 Stunden arbeiten würde jetzt nicht funktionieren. Das ist ganz tückisch, selbst in Begutachtungen tückisch. Ne?
Das ist wirklich so. Das also spricht mir auch aus der Seele. Ich habe dann erfahren zum Beispiel, dass ich so ein Lächler bin. Also Je mehr schlechter es mir oft ging, desto mehr habe ich gelächelt und desto freundlicher war ich zu meiner Umwelt. Und meine Therapeutin hat dann irgendwann gesagt, so, sie kennt mich jetzt, sie weiß, wie sie es einschätzt. Natürlich, wenn dann eben ein Gutachter da sitzt, ja, der lässt sich davon blenden, dass ich dann so eine zentrale Frau da sitze, ja, und nicht dahinter. Und das mache ich dem nicht zum Vorwurf, weil wie soll er es denn auch wissen? Aber das stimmt, ja. Es ist, und ich habe auch gar keinen Einfluss. Also ich arbeite dran, aber es ist für mich unfassbar anstrengend, also fast anstrengender, als einfach so mich durch den Tag zu wuseln. Was mich gleichzeitig oft in die Situation bringt, dass ich denke, jetzt war ich überhaupt nicht authentisch. Aber meine erste Reaktion ist halt nun mal die, dass ich sage so, ja, es ist jetzt nicht so gut.
Ist genauso, wie du sagst. Also man dürfte eigentlich von einem professionellen Mitarbeiter im Gesundheitssystem, auch einem Gutachter, verlangen, dass er diesen ersten Eindruckeffekt überkommt und sagt, okay, die lächelt nicht, aber die hat trotzdem Einschränkung. Aber die Beobachtung ist, das ist nicht so. Und das ist ganz häufig nicht so. Bei Begutachtung ist besonders schlimm, bei Behandlung ist es aber auch oft nicht so. Und dann muss man sich das klar machen und in den ersten 5 Minuten darüber nachdenken, wie viel ich jetzt lächle und wie ich mich präsentiere. Ich würde das, glaube ich, auch so machen, wenn ich Patient wäre und gerade begutachtet werden würde. Dann würde ich erstmal sehr ernst gucken und erstmal beschreiben, welche Einschränkungen ich habe. Dann kann man später vielleicht ein bisschen anders sich im sozialen Kontakt geben. Aber diesen Effekt gibt's einfach. Der ist auch stark. Also ich muss den auch aktiv überkommen. Also wenn ich Visite mache, dann sind ja irgendwie 10 dabei, die sehr viel auf die Defizite orientiert kommunizieren und 3, 4, die erstmal freundlich sind und sagen, hatten Sie ein schönes Wochenende? Und da muss ich mir auch klar machen, das ist sehr nett, aber das heißt nicht, dass der jetzt weniger krank ist als die anderen, die kommen mit, ich habe schlecht geschlafen am Wochenende. Das ist einfach ein Effekt, aber da kann man eigentlich auch drüber hinwegkommen. Aber es gibt diesen Effekt. Und dann ist es noch so, das kurze Gespräch orientiert nicht über die dauerhafte Leistungsfähigkeit. Es gibt einfach Leute, die ein kurzes Gespräch ganz gut führen können, aber nach einer Stunde oder 2 geht's nicht mehr, sowohl körperlich als auch psychisch. Das kann man testen, aber dafür braucht man dann 2, 3 Stunden, um es zu testen, weil das ja in den ersten 5 Minuten eben gerade nicht auffällt. Aber das sind alles Sachen, die sind ganz schwierig und dann fluktuiert das auch noch, ist auch ganz schlecht. Es gibt Tage, da kann ich mal 3 Stunden gut zurechtkommen. Dann gibt's aber andere Tage, da kann ich keine 20 Minuten was leisten. Da hat man sie dann alle verloren. Also dann sagt einer, ja, ich habe die getestet, 3 Stunden lang beste Ergebnisse, dann ist durch, ne? Dann kommt keiner mehr weiter. Also
immer ja auch, selbst wenn man an einem Tag 3 Stunden arbeiten kann oder mehr vielleicht auch, das ist jetzt, heißt, dass ich das jede Woche 5 Tage Woche schaffe.
Ja.
Und ich bin ja genau jetzt in dieser Situation gerade mit der Überprüfung und ich habe jetzt meinen Reha-Bericht jetzt bekommen, den muss ich mir jetzt durchlesen und das ist, wenn ich da aber schon reingucke,
der ist
dann
Person.
Genau, dann gruselt es mich jetzt schon, weil ich weiß, ich finde mich da wahrscheinlich zu 90% nicht wieder. Und auch diese Überprüfungen, wie du sagst, es gibt ja diesen tollen Mokka-Test, den ich geschnitten habe. Ja, also selbst die 5 Wörter, die man mir gesagt hat, konnte ich auch am Ende des Tests nochmal sagen. Aber hast du mich gefragt, als ich zu Hause angekommen bin wieder, hätte ich dir und auch jetzt könnte ich dir diese 5 Wörter nicht mehr sagen. Und für mich ist die Frage, macht es wirklich Sinn, so einen Test jemandem zu geben? Ja, weil auch die 3 Tiere, die da sichtbar sind, ich bin ja nicht hier oben komplett bescheuert.
Nee, dieser Test ist entwickelt, um eine Demenz zu diagnostizieren. Dafür funktioniert er auch gut. Aber wenn jemand darin auffällig ist, dann ist die Demenz schon ziemlich greifbar. Also dann sehe ich es ja auch mit bloßem Auge praktisch. Da brauche ich den Test kaum noch für. Der Mokka-Test ist auch nur dafür untersucht. Und dafür ist er gut geeignet. Aber für die Konzentrationsstörungen, die man beispielsweise nach einer längeren Krankheit hat, ist er wenig geeignet. Da haben die Leute 27 Punkte und sind trotzdem beeinträchtigt. Oder 28, der geht bis 30. Der ist ungeeignet dafür. Dann soll man ihn am besten gar nicht einsetzen. Ja. Das wäre die höchste Kunst. Dann soll man dem Gericht sagen, es gibt keinen guten Test dafür. Ich setze jetzt aber auch keinen ein, der auf eine andere Krankheit abzielt, die auch irgendwas mit Gehirn zu tun hat. Ne? Aber ja, da...
aber das ist ja auch so ein Punkt, über den wir gesprochen haben, dass wir so beide ein bisschen Angst davor haben, dass wir jetzt so nach außen gehen mit dem Podcast. Was vielleicht dem einen oder anderen impliziert, ja, mit denen ist ja jetzt alles in Ordnung. Und jetzt machen die Podcast, also sind die wieder fit. Und wir aber gesagt haben, nee, wir wollen es trotzdem machen, gerade weil wir in dieser Situation sind. Und das für uns auch eine Hilfe ist, tatsächlich das zu machen, weil es eben auch eine Arbeit an sich selber darstellt. Gleichzeitig aber genau das halt eben so immer so ein bisschen mitschwingt, ne? Ist das, was die Welt draußen sieht, dann schon wieder der nächste Schritt, wo man dann sagt, ja, okay, sie können jetzt ihren Pflegegrad vergessen und all solche Sachen, ne? Wo man sich denkt, hilft man sich da jetzt wirklich damit? Ja, wenn man sich so die Nase ein bisschen rausstrecken traut und einfach sagt so, vielleicht kann man da was verbessern in Zukunft.
Ich finde es super, dass ihr es macht. Es hilft vielen sehr. Die Überlegung, kann es jetzt dir persönlich mehr Nachteile bringen, ist absolut berechtigt. Ich bin der Meinung, also die Sorge vor Missverständnissen sollte eigentlich nicht dazu führen, dass man nicht öffentlich spricht. Ich glaube, durch das öffentliche Sprechen kann man Missverständnisse auch gerade ausräumen. Und Leute, die das jetzt hören, die wissen, ja eben, vielleicht sollte ich mich selber mal darauf sensibilisieren, ob ich einen zu starken ersten Eindruckeffekt habe. Ich glaube, auf lange Sicht hilft es, Missverständnisse immer wieder anzusprechen. Gerade bei Sepsis ist das total wichtig. Kurzfristig weiß ich auch nicht genau, ob da ein Gutachter möglicherweise zu einer Fehleinschätzung kommt und sagt, hier, erfolgreiche Autorin, Podcaster, also die machen noch ein Geschäftsmodell draus. Klar, natürlich. Die Sorge ist jetzt nicht völlig aus dem Himmel gerissen. Ne? Aber andererseits ist es auch gut, dass ihr trotzdem das tut. Ne?
Ja, trotzdem ist mein Lieblingswort.
Genau. Und das Thema ist mit der Ersteinschätzung. Wir sind ja alle geprägt von früher. Ja, also egal, ich habe in der Hotellerie Gastronomie gearbeitet früher. Da gibt es oder bin auch von meinen Eltern geprägt worden, dass man die Leute begrüßt, damit, dass man die anstrahlt, dass man denen einen guten Morgen wünscht. Weil mein Gegenüber hat ja nichts mit meiner aktuellen Verfassung zu tun. Also der im Prinzip schon, aber von früher halt nicht. Und deswegen in mir einfach, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich erstmal mein Gegenüber anlächle und sage, guten Morgen, wie geht's? Ja, und wenn mir sowas dann schon falsch ausgelegt wird, ja, oder auch dieses, ja, sie wirken immer so stark.
Oh.
Ja, ja, ich bin irgendwo stark, weil sonst, ja, Krebserkrankung überstanden, Sepsis überstanden, dann würde ich, wenn ich das nicht wäre, würde ich nicht hier sitzen und jetzt hier in Dreierrunde nicht plaudern können. Ja, und deswegen wird mir meine Stärke jetzt dann schlecht geredet.
Ja, das ist eine Einschränkung des menschlichen Gehirns. Das nach 15 Sekunden ist eigentlich immer alles schon gelaufen. Wenn man jemanden kennenlernt, dann hat man nach 15 Sekunden eine Einschätzung, von der man kaum noch wieder runterkommt. Das ist überall so, ist auch bei Gutachten ein Riesenproblem. Ist auch beim Arzt so. Ärzte halten sich dann immer viel drauf zugute. Die sagen immer, also bevor der Patient sich hingesetzt hat, habe ich den schon eingeschätzt. Und da liege ich auch immer richtig. Der erste Teil stimmt, der zweite Teil stimmt halt nicht. Und eigentlich wäre es ganz gut, ein bisschen demütiger gegenüber seiner ersten eine Einschätzung zu sein. Aber diesen Effekt gibt's. Das ist einfach ein psychologischer Effekt mit uns Menschen. Wir haben auch nur uns Menschen und wir müssen irgendwie mit dem umgehen. Aber manchmal hilft es auch, das anzusprechen. Einfach bei einem Gutachten irgendwann in den ersten 5 Minuten zu sagen, die Leute halten mich immer für relativ leistungsfähig, weil ich so ein fröhliches Naturell habe. Aber wir werden ja noch darüber sprechen, welche Einschränkungen ich im Alltag habe. Und dann merkt auch der Gutachter oder der Arzt, okay, also dann höre ich mal in Ruhe zu. Also das kann ja helfen, wenn man es auch anspricht, ne?
Ist es bei psychischen Einschränkungen, kognitiven Einschränkungen auch empfehlenswert, so eine, muss jetzt kein ganzes Tagebuch sein, aber sich vielleicht mal so Notizen zu machen Weil wenn man dann ja in der Situation ist, also mein Kopf ist dann meistens leer und dann vergesse ich 1000 Dinge, die ich eigentlich sagen wollte. Und so hätte ich vielleicht dann ähnlich wie im körperlichen Bereich zumindest so, dass ich sagen kann, ja hier, das sind echte Probleme, die aufgetreten sind und die...
Ja, das ist total hilfreich. Praktische Beispiele sich aufschreiben mit Datum hilft sehr. Und gerade bei was Fluktuierendem ist es auch immer gut, wenn man so ein Tagebuch führt, das auch irgendwie vielleicht grafisch darstellt, wie was ist. Also bei Kopfschmerzen ist ja auch so, wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe jetzt heute keine Kopfschmerzen, ja, was soll einem dann helfen? Aber wenn man ein Migränetagebuch vorlegt, wo man zeigt, man hat an 15 Tagen im Monat aber ausgeprägte Beschwerden gehabt und vorgestern war es mit optischen Einschränkungen und vorvorgestern war es mit Übelkeit unterbrechen und so, dann weiß er auch, das ist eine Migräne. Ne? Aber auch Ärzte haben Schwierigkeiten, phasische Krankheiten gut einzuschätzen. Die können immer gut einschätzen, was sitzt jetzt gerade vor mir. Und fluktuierende Verläufe, das ist total schwer vermittelbar. Und dafür sind Tagebuchart, also so Aufzeichnungen mit einer zeitlichen Übersicht und Beispiele total hilfreich. Dann rafft es auch jeder, aber das ist eine sehr gute Hilfe.
Mhm. Cool. Ja, ne?
Das sind doch schon mal tolle Tipps.
Das sind wirklich tolle Tipps, ja.
Ein Abschlusssatz?
Ja, ein Abschlusssatz.
Eine Abschlussfrage. Lieber eine etwas merkwürdige oder eine...
Ich nehme die merkwürdige.
Okay, genau. Also angenommen, du müsstest einem Alien erklären, was ein seelisches Tief ist und du hättest einen IKEA-Bleistift dafür, einen Einkaufswagen, Chip und 10 Sekunden. Was würdest du ihm sagen? Oder wie würdest du es ihm erklären?
Wenn ich den Chip auf dem Bleistift rotiere, sodass er stabil läuft, dann kann er sehr ins Trudeln geraten, der Chip. Und das ist dann vielleicht ein seelisches Tief. Aber nach einer Zeit kann der auch wieder stabil rotieren und dann ist wieder seelisch ausgeglichen.
Das ist ausgeglichen. Ich bin überhaupt nicht, dass man darauf überhaupt eine Antwort finden muss.
Wo hast du denn die Frage her?
Was passiert, wenn man nicht schlafen kann? Und eine der Strategien ist, maximal 15 Minuten aufstehe und Dinge tue. Schreiben oder E-Mailen oder mir sowas ausdenken und dann sie damit.
So läuft das. Okay.
Ja, also ich hätte auch nicht drauf antworten können. Also ich fand das, was du eine Antwort gefunden hast und auch eine, die ich auch total verständlich
finde. Machte sogar Sinn.
Die machte Sinn, genau.
Ja, weil es auch zeigt, so eine seelische Krise kann auch wieder aufhören. Das ist das Wichtige daran, ja.
Nee, super. Ja. Wir sagen vielen lieben Dank, Jan. Hat uns super viel Spaß gemacht, ja, mit dir zu reden. Wir hoffen, wir können dich noch öfters in unserem Podcast interviewen über ganz andere Sachen, auch über dein Buch, was du geschrieben hast. Das wird uns natürlich auch super interessieren. Deswegen
dürfen wir da auch drauf hinweisen,
Max?
Da dürft ihr auch drauf hinweisen. Psychopharmakotherapie griffbereit, erklärt Medikamente in einfachen Worten und trotzdem vollständig. Und ich möchte mich aber auch bei euch bedanken für eure Arbeit, für die Einladung und für das spannende Gespräch. Vielen Dank auch von mir.
Vielen Dank.
Tschüss, Jan. Tschüss.
Tschüss.
Unsere Geschichten beginnen mit einem Countdown. Denn nicht alle Geschichten haben ein Happy End.